Wir bewegen uns, nachdem wir letzte Woche uns mit dem Gideon beschäftigt haben, ein paar Jahre nach vorne. Das wird nicht immer so sein. Wir werden dann auch irgendwann nochmal etwas zurückblenden. Aber heute geht es mir um einen der Könige in Israel, nämlich um den König David. Vielleicht eine der schillerndsten Persönlichkeiten im Alten Testament. Eine ganz besondere Persönlichkeit. Und bevor ich zu den Gedanken komme, die ich mir so gemacht habe über den David, würde ich gerne mal so kurz in die Runde fragen, was ihr vom David so besonders bemerkenswert findet oder was ihr euch gemerkt habt oder was ihr vom König David so wisst. Also es ist kein Test oder so, sondern einfach mal so ein Stimmungsbild. Was findet ihr besonders wichtig am König David oder was ist euch wichtig geworden? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Du hast meine Überschrift gelesen, oder? Genau, danke. Ja. Er war musikalisch, genau. Er konnte mit Steinen umgehen und mit Schleudern, jawohl. Ja, er war bereit, Buße zu tun, genau. Begeisterungsfähig. Ja, er hatte Stärken und Schwächen, das werden wir heute sehr deutlich sehen. Martin? Genau. Er hat sich den Thron nicht genommen, obwohl das möglich gewesen wäre. Das werden wir uns heute auch noch genauer anschauen. Sehr großes Gottvertrauen. Genau. Manchmal auch nicht. Wollen wir auch noch kurz ansprechen. Gut. Also, ihr merkt schon, ihr kennt den König David schon einigermaßen und getreu meinem altbewährten Motto, wer was Neues erzählt, erzählt Irrlehre, ist das hier jetzt auch nichts Neues, was ich euch erzähle. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichten vom König David. Aber mir ist wichtig, auch in dieser ganzen Reihe über die Leute aus dem Alten Testament, dass wir verstehen, mit welchen Leuten Gott Geschichte schreibt. Nun war König David zugegebenermaßen in einer besonderen Position. Er war immerhin König. Also die meisten von uns werden das wohl nie sein. Vermutlich keiner von uns. Und insofern war David natürlich was Besonderes. Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, wie das angefangen hat, stellen wir fest, dass David ursprünglich eigentlich gar nichts Besonderes war. Das erste Mal, wo David in der Bibel erwähnt wird, geschichtlich gesehen jedenfalls, ist im ersten Buch Samuel. Es gibt vorher noch in der Reihenfolge, wie die Bücher bei uns angeordnet sind, eine Erwähnung im Buch Ruth. Da wird aber nur gesagt, dass David eben ein Nachkomme von der Ruth war. Und das, was die Gabi gesagt hat, das möchte ich einfach mal ganz kurz an den Anfang stellen, wo es heißt, in Apostelgeschichte 13, 22, da wird über David gesagt, da wandte sich Gott von ihm ab, nämlich von Saul, und er wählte David zum König über Israel, von dem er sagte, ich habe David, den Sohn Isais, gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Er wird mir gehorchen. So, das ist das Urteil, was Gott über David abgibt, ein Mann nach meinem Herzen. Und mir ist wichtig, dass wir, wenn wir heute so die Geschichte von David miteinander uns anschauen, dass wir sehen, ja, David hatte Stärken. Der war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hat Gott gehorcht, der hat Glauben gehabt und so weiter und so fort. Aber wie wir es auch schon gehört haben, er hatte auch so seine dunklen Stunden, er hatte seine schwachen Seiten, er hatte seine Probleme. Und das macht mir immer Mut, wenn ich sehe, dass Gott mit Menschen arbeitet, dass Gott Menschen nicht auf die Seite setzt, bloß weil sie unvollkommen sind, sondern dass Gott mit uns was vorhat und uns trotzdem gebrauchen kann. Der erste Punkt im Leben von David ist eben die erste Erwähnung, die ich gerne mit euch anschauen wollte. Wir finden die in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 13. Da kommt Samuel in das Haus von dem Vater Isai und hat den Auftrag von Gott, einen neuen König zu salben. Und dann sagt er zum Isai, du, einer von deinen Kindern, der wird König werden. Weiß nicht, wie euch das so gehen würde, diejenigen von euch, die Kinder haben oder Söhne vor allem. Wenn zu euch jemand plötzlich kommen würde, der geistliche Führer in Deutschland, wenn es den geben würde, wie auch immer, und würde sagen, dein Kind ist von Gott auserwählt worden, um König zu werden oder Königin in dem Fall. Also ich glaube, ich würde da einen halben Meter wachsen. stolz wie Harry und so. Und dann bringt der Isai alle seine Kinder. Und sehr zum Leidwesen vom Isai schüttelt der Samuel jedes Mal den Kopf und sagt, nee, tut mir leid, der ist es nicht. Und dann sind alle Söhne durch und dann sagt der Samuel, der wird schon ganz nervös, sagt er, du, was ist jetzt los? Da ist keiner dabei. Hast noch einen Sohn? Und ich weiß nicht warum, aber dann sagt der Isai, ja, da ist schon einer da. Der ist beim Schafehüten. Warum er den nicht von Anfang an geholt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls, er holt ihn und dann bekommt Samuel das grüne Licht von Gott. Und dann heißt es in 1. Samuel 16, 13, dann nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. So, der Samuel verrichtet eine äußerliche Handlung. Er gießt das Öl zum Zeichen der Salbung über den Kopf von David. Wir haben letzten Sonntag ja auch jemanden gesalbt. Wir haben das mit etwas weniger Öl gemacht. Ich habe aber auch schon gesehen, wie durchaus etwas mehr Öl verwendet wurde. Muss man sich hinterher dann die Haare waschen. Ich weiß nicht, wie das der David damals gemacht hat. Aber jedenfalls, dieses Öl wurde über ihm ausgeschüttet. Und dann passiert was. Und das finde ich eigentlich das Schöne, wo wir auch schon hier in dieser Geschichte sehen, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Saint-Exupéry hat den Satz dann später geklaut und hat ihn in seinem Buch dann verwendet. Aber wir sehen es in der Bibel eben auch schon. So, das Wesentliche ist nicht sichtbar für die Augen. Das, was eigentlich das Entscheidende war bei dieser Salbung, war, dass Gott seinen Geist auf diesen David gegeben hat und dass der ihn nicht mehr verlassen hat. Ich habe mehrmals darauf hingewiesen, dass es im Alten Testament anders war als im Neuen Testament. Das ist aber heute eigentlich nur eine Randnotiz. Die nächste Geschichte, die wir lesen von David, ist, wie er gesalbt, aber immer noch bei den Schafen war. Das finde ich auch so einen interessanten Aspekt in dieser Geschichte. David wird gesalbt, wird zum König gesalbt. Der Heilige Geist kommt auf ihn, Gott bestätigt diese Salbung. Und David ändert zunächst mal an seinem Leben gar nichts. Der bleibt einfach zu Hause. Vielleicht einfach so als Hinweis, wenn Gott in deinem Leben irgendwas tut und wenn Gott dir grünes Licht gibt für irgendwas, wenn Gott dir irgendwas zeigt und sagt, du, das und das ist mein Plan für dich, dann heißt das nicht notwendigerweise, dass wir sofort losstürmen müssen. Sondern dann ist immer noch die Frage, dass wir abwarten, wann ist der Zeitpunkt gekommen dafür. Und manchmal ist es einfach so wie es beim David auch war, da gingen etliche Jahre ins Land, bis das, was Gott an dieser Stelle angestoßen hatte, wirklich Realität geworden ist. Und da müssen wir manchmal auch warten und nicht zu früh loslegen. So, David besucht seine Brüder auf dem Schlachtfeld. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Erzählung. Und seine Brüder sind im Kampf und David, der Jüngste, ist zu Hause. Und dann sagt der Vater, er soll ihnen was zu essen bringen. Damals war die Versorgung im Militär offensichtlich noch nicht so gut organisiert wie heute. Jedenfalls, David bringt seinen Brüdern was zu essen und er kriegt dabei mit, dass die Situation an der Front nicht ganz so gut läuft, wie das geplant war. Da kommt immer wieder so ein Philister namens Goliath, ein Riesenkerl, ich weiß nicht, wie viele Köpfe größer als der Rest der Mannschaft, und verhöhnt das Volk Israel, und keiner von denen hat den Mut, inklusive dem König Saul, diesem Mann entgegenzutreten und hier den Sieg zu erringen, weil sie alle Angst haben, dass sie verlieren. Und David, der kleine Hirtenjunge, der keine militärische Ausbildung hatte, der hört sich das an, guckt sich um und fragt die gestandenen Krieger um ihn, wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Er sagt, was ist hier eigentlich los? Warum tut gegen den niemand was? Und dann sagt er, komm, ich gehe da, und kriegt dann erst die Rüstung vom Saul und merkt, dass er es mit der nicht kann. Und dann geht er mit den Steinen um, so wie wir es auch schon gehört haben, und nimmt sich die Schleuder. Und dann kommt der Philister und sagt sich, ist das der Beste, den die Israeliten aufzubieten haben? Kleiner Junge, ohne Rüstung, ohne Waffen. Und er fühlt sich schon siegessicher und verhöhnt David. Und dann sagt David, und da kommt auch so ein bisschen was von seinem Charakter raus, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Also der David, der war schon mutig. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Man kann jetzt natürlich im Nachhinein leichter darüber reden. Manche Leute sagen, alle haben gesagt, der Philister ist so groß, vor dem haben wir Angst. Und David soll sich dann gesagt haben, der ist so groß, den kann ich nicht verfehlen. Ich persönlich glaube ja nicht, dass David so gedacht hat, aber er hat jedenfalls diese Haltung gehabt, der ist zwar bewaffnet und der ist größer und der ist stärker und der hat mehr Erfahrung, aber ich habe einen Vorteil auf meiner Seite, den er nicht wettmachen kann. Du kommst zu mir mit deinen ganzen Waffen, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und das ist der große Unterschied. Auf meiner Seite steht der große Heerführer Israels, der Herr der Heerscharen. Und deswegen werde ich gegen dich gewinnen. Und jetzt können wir das als schöne Geschichte aus dem Alten Testament lesen und uns freuen, dass der David das alles so schön gesehen hat. Aber für mich, und deswegen machen wir diese Predigtreihe, für mich ist wichtig, dass wir aus dieser Geschichte lernen, dass wenn wir in ähnlichen Situationen sind und solchen Riesen gegenüberstehen und eigentlich unterlegen sind und eigentlich davon ausgehen müssen, dass wir in dieser Situation nicht siegreich sein können, dass wir dann sagen, auf meiner Seite steht Gott. Und das ist das, was uns Gott verheißen hat. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch am Sonntag und im Hauskreis noch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ob wir das nun zeitlich sehen wollen oder räumlich, ich denke, der Punkt ist dasselbe. Gott ist bei uns und deswegen können und werden wir gewinnen. Ich habe nicht Zeit, jeden einzelnen Aspekt von David zu beleuchten. Vielleicht noch einen positiven Aspekt. David war bescheiden. Eines Tages, heißt es in 1. Samuel 18, 17 und 18, eines Tages sagte Saul zu David, ich bin bereit, dir meine älteste Tochter Merab zur Frau zu geben. Aber David wandte ein, wer bin ich schon? Warum sollte gerade ich der Schwiegersohn des Königs werden? Ich komme aus einfachen Verhältnissen und meine Familie ist in Israel kaum bekannt. Der David hätte es ja auch sagen können, Moment mal, ich bin ja gesalbt worden zum König Saul, ich bin eigentlich dein Nachfolger. Das ist eigentlich ein guter Schachzug, dass du mir jetzt deine Tochter gibst, dass die Königshäuser sich da irgendwie verbinden und was weiß ich was. Nee, David hat gesagt, Mensch, wer bin ich? Ich bin ein armer Bauernsohn. Ich bin eigentlich gar niemand. Ich habe das gar nicht verdient, diese Frau zu heiraten. Und das sagt mir einfach, dass dieses Geschehen, was damals passiert ist, dass das David nicht zu Kopf gestiegen ist, sondern dass David auf dem Boden geblieben ist, dass er bescheiden geblieben ist. Wenn du die Geschichte genauer anschaust, dann stellst du fest, dass Saul eigentlich nicht vorhatte, ihm seine Tochter zur Frau zu geben, sondern dass er gesagt hat, er muss da noch ein paar Philister dafür erschlagen und hat sich gedacht, ich möchte den David nicht selber umbringen, das lasse ich mal die Philister erledigen. Er hat diese Merab dann auch nie bekommen. Später hat er dann eine andere Tochter vom Saul, die Michal, zur Frau bekommen. Das mit den Frauen, das werden wir nachher noch ein bisschen genauer betrachten. Das ist so ein bisschen ein Schwachpunkt von König David gewesen. In der Zwischenzeit wollen wir aber noch mal was Positives zu ihm sagen. David hat immer wieder Gott gefragt und seinen Rat gesucht. Wenn du das erste Buch Samuel liest, also du kannst es mal lesen, wirklich so wie so ein Roman, wohl wissend, dass es nicht Fiktion ist, sondern dass es tatsächlich passiert ist, aber so eine Biografie, wenn du willst, einfach so mal im Zug durchlesen. Vielleicht noch nicht so sehr immer auf die großen geistlichen Anwendungen schauen, sondern einfach mal das Ding im Zusammenhang lesen. Und dir wird auffallen, dass David einen wichtigen Zug gehabt hat. Er hat bei vielen Entscheidungen immer wieder Gott gefragt, bei großen und bei kleinen. Die Philister haben eine Stadt angegriffen, Keilah. Und David, der so ein bisschen damals so ein Schutzpatron für die Leute da war, der hat Gott gefragt, soll ich diese Stadt angreifen, soll ich diese Stadt befreien? Und Gott hat zu ihm gesagt, geh los, mach das. Und dann ist er dort. Und dann wird ihm gesagt, der König Saul, der damals nicht so gut auf ihn zu sprechen war, der kommt und er hat gehört, du bist in dieser Stadt und der will dich fangen. Und dann fragt David wieder Gott. Dann sagt er, bin ich hier sicher oder werden mich die Ältesten in der Stadt ausliefern? Und Gott sagt so eben, David, die werden dich ausliefern. Und so kann David einfach auch wieder einen entsprechenden Schritt gehen. Und immer wieder vor irgendwelchen Schlachten fragt er Gott, soll ich in die Schlacht ziehen? Und dann sagt Gott, ja, greif die an, ich werde sie in deine Hand geben. Und ein anderes Mal sagt er, ja, greif sie lieber nicht von vorne an, sondern mach einen Hinterhalt, greif sie von hinten an, gib ihm genaue Anweisungen, was er zu tun hat. Und ich glaube, dass das für David eine ganz wichtige Erfahrung war, einfach zu merken, ich bin in dem, was ich tue, nicht allein, sondern Gott gibt mir Antwort. Und ich möchte auch dich ermutigen, einfach bei Entscheidungen immer wieder Gottes Gegenwart zu suchen, ihn zu fragen, was ist deine Meinung? Ich habe das schon oft erzählt, aber ich habe das in meinem Leben bei vielen Entscheidungen immer wieder so erlebt. Ich habe mir meine Gedanken gemacht, ich habe vorausgeplant und am Ende ist doch vieles anders gekommen, als ich mir das gedacht habe. Ihr kennt so meinen beruflichen Werdegang und ich habe euch das auch schon erzählt, als ich angefangen habe zu studieren, da hat einer unserer Professoren uns gesagt, ja, wenn Sie dann in 10 Jahren mal fertig sind, dann wird alles super sein und dann wird die Industrie bei Ihnen Schlange stehen und dann werden Sie toll verdienen und so weiter und so fort. Und 10 Jahre später war es halt irgendwie anders. Und das hat mich eins gelehrt. Und deswegen kann ich manchmal auch nicht so wirklich nachvollziehen, wie jemand heute in der Politik zum Beispiel tätig sein kann oder sonst irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen kann. Wir machen immer Prognosen. Wir denken, das wird so und so sein. Und am Ende stellen wir fest, es ist irgendwie alles ganz anders gekommen. Aber es gibt einen, der weiß, was passieren wird. Es gibt einen, der kennt die Zukunft. Es gibt einen, der kennt mich besser als ich mich selber. Der kennt alle Fakten meines Lebens. Und dazu kommt noch eins, dieser eine, der meint es auch noch gut mit mir. Und deswegen habe ich irgendwann mal beschlossen in meinem Leben, ich möchte meine Entscheidungen nicht mehr selber treffen. Ich möchte, dass Gott mich berät. Ich weiß nicht, wie du das so machst, wenn du wichtige Entscheidungen in deinem Leben zu treffen hast. Manche haben einen Vermögensberater. Ich weiß gar nicht, ob es den Beruf heute eigentlich noch gibt, weil man ja praktisch nichts mehr richtig anlegen kann. Weil man, ist ja egal, was du machst, du bekommst ja irgendwie nirgends mehr Geld. Aber theoretisch, es gibt Vermögensberater. In der Politik gibt es immer wieder Berater. Die Unternehmen haben Berater. Und das sind Leute, von denen man ausgeht, dass die Fakten kennen und dass die alles richtig analysieren können. Und aufgrund dieser Beratung trifft man Entscheidungen. Und wisst ihr was, ich habe den fähigsten Berater, den es gibt. Den, der alle Fakten kennt, die sonst niemand kennt. Er kennt die Geheimnisse, er kennt die Zusammenhänge, er weiß, was war und er weiß, was sein wird. Und er meint es gut mit mir und deswegen vertraue ich darauf, was er mir sagt. Und so hat es David auch gemacht. Er hat immer wieder Gott gefragt, was soll ich tun? Und Gott hat ihm Antwort gegeben. Ich ermutige dich, Gott zu fragen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott Antworten geben möchte. Ich habe jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, wie wir damit umgehen, wenn Gott nicht so redet, wie wir wollen. Aber wenn dich das interessiert, dann darfst du gerne zu mir persönlich kommen. Es gibt ganz einfache Grundsätze, wie wir mit solchen Situationen umgehen können. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Gott reden möchte, wenn wir bereit sind, das zu tun, was er will. Genau, dann lasst uns mal zu diesem Punkt kommen, was Martin vorher gesagt hat. Der David, der war gesalbt, der David war vom Geist Gottes erfüllt und das Ziel war eigentlich klar, nämlich, dass David irgendwann mal König werden wird. Und da gibt es so bestimmte Punkte in seinem Leben, wo man so den Eindruck hat, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo Gott diesen Wechsel macht, wo Gott Saul, der von Gott ja verworfen war, das Königreich wegnimmt und es David gibt. So, 1. Samuel 24, 3 bis 7, Saul sucht nach David und Saul kommt durch Zufall, die näheren Umstände möchte ich hier nicht näher erörtern, kommt in eine Höhle, in der David zufällig ist und man vermutet ihn dort nicht und in der Nacht, wenn alle schlafen, da ist David sozusagen direkt bei Saul und könnte ihn theoretisch töten. Aber er tut es nicht und er sagt, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Und ich möchte euch einfach bitten, im Hinterkopf zu behalten, in welcher Situation der David war. Saul hat David mehrfach betrogen. Er hat deutlich gezeigt, dass er ihm nicht gut eingestellt war. Er hat ihn mehr oder weniger, er hat ihn nicht weggejagt, aber es war offensichtlich, dass er ihn umbringen wollte. Durch eine List hat seine Frau Michal ihn dann bewahrt und er war seitdem auf der Flucht. Und Saul hat versucht, ihn umzubringen. Und jetzt hat er die Möglichkeit, quasi seinen Erzfeind, seinen Todfeind zu töten. Und er sagt, Moment mal, das ist mein König. Das finde ich echt eine krasse Einstellung. David sagt nicht, der Schweinehund oder was weiß ich was, der Betrüger und Gott hat ihn sowieso verworfen und so, sondern er sagt, Moment, der ist König und ich warte, bis Gott sein Werk tut. Und solange Gott den nicht absetzt, erkenne ich ihn an. Diesen Punkt, den habe ich persönlich in meinem Leben auf die harte Tour gelernt. Wir dachten auch mal, dass wir da nachhelfen müssen in einer bestimmten Situation. Und Gott hat uns damals einfach sehr, sehr deutlich, oder mir persönlich jedenfalls sehr, sehr deutlich diese Lektion gelernt, dass Gott solche Dinge selten durch eine Revolution lösen möchte, die wir selber anzetteln, sondern dass Gott solche Dinge im Normalfall selbst löst. Später gibt es dann nochmal so eine Gelegenheit, wo David Saul verschont und wir einfach merken, dass David so eine ganz gesunde Haltung hatte, wo er gesagt hat, ich vergreife mich nicht an dem Gesalbten Gottes, sondern ich warte darauf, dass Gott sein Werk tut. Dasselbe übrigens auch mit Absalom. Sein eigener Sohn erhebt sich irgendwann, als er später König ist, gegen ihn und vertreibt ihn eigentlich aus der Stadt. Und die Geschichte, die möchte ich euch noch kurz vorlesen, 2. Samuel 16, Vers 5 bis 10. Und auf seiner Flucht quasi von Jerusalem weg, kommt er an einen Ort, wo ihm ein Verwandter von der Familie vom König Saul entgegentritt. Und er wirft mit Steinen nach ihm und schreit, verschwinde du Verbrecher, du Mörder, ja du bist schuld daran, dass Saul und seine Familie umgekommen sind. Du hast die Herrschaft einfach an dich gerissen, jetzt aber straft dich der Herr für das unschuldig vergossene Blut. Er hat deinen Sohn Absalom an deiner Stelle zum König gemacht und dich ins Unglück gestürzt. Etwas Besseres hast du nicht verdient, du Mörder. Weiß nicht, wie du reagiert hättest. Also wenn David sich eins nicht zu Schulden kommen hat lassen, dann war es, den Saul aus dem Amt zu jagen. Das haben wir gerade eben gesehen. Und jetzt wird ihm genau das vorgeworfen. Es wird ihm vorgeworfen, dass er ein Mörder ist und ein Betrüger und was weiß ich was alles. Und anstatt, dass der David nun aufbrausend ist und sich rächt, und er war ja immer König, du kannst mal versuchen, Steine auf die Bundeskanzlerin zu werfen, da brauchst du noch nicht mal was zu sagen, das wird keine guten Konsequenzen für dich haben. Und dann ist einer seiner Leibwächter, der will den Mann dann töten, und David sagt, wie oft muss ich es dir und deinem Bruder Joab noch sagen, ich halte nichts von euren Racheakten. Soll dieser Schimi, so hieß der gute Mann, mich doch beschimpfen? Wenn der Herr es ihm befohlen hat, können wir es ihm dann verbieten. Also abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass Gott dem Schimi geboten hat, den David zu beleidigen, aber wir sehen einfach, dass David hier so eine ganz große Ruhe hatte und gesagt hat, ich muss mich nicht selbst rechtfertigen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist was, wo ich immer noch am Lernen bin. Also ich kann das ganz schlecht. Wenn mir was vorgeworfen wird, vor allem wenn es ungerechtfertigt ist, ich kann da nicht still sein. Ich muss mich verteidigen. Das ist sowas, kann man doch nicht stehen lassen. Und der David sagt, lass den reden. Also für mich, man kann jetzt sagen, gut, der hatte irgendwie keine Führungsqualitäten und er war nicht stark oder der, was weiß ich was. Ich persönlich sehe es eigentlich als einen positiven Zug vom König David. So, jetzt haben wir ganz viele gute Dinge über König David gehört und können schon nachvollziehen, warum Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ich weiß nicht, ob das was mit dieser ersten Frau, von der wir vorher gehört haben, mit dieser ersten Tochter vom König Saul zu tun hatte. Nachdem er die nicht bekommen hat, Da hat Saul ihm dann seine zweite Tochter gegeben, die Michal. Und die hat man ihm letztendlich dann auch weggenommen. Also Saul wollte David eben umbringen. Er hat ihn mehr oder weniger vertrieben. Und als nette Geste hat er seine Frau dann mit einem anderen verheiratet. Nicht die feine englische Art. Und ich weiß nicht, ob das bei David vielleicht auch so einen psychischen Knacks ausgelöst hat oder wie auch immer. Jedenfalls lesen wir, dass sein Verhältnis zu Frauen entweder dadurch oder vielleicht auch grundsätzlich etwas seltsam war. Also wie gesagt, er war eigentlich mit der Tochter vom König Saul verheiratet. Ob die Scheidung dann irgendwie formell richtig war oder wie auch immer, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Jedenfalls war seine Frau dann nun eben nicht mehr bei ihm. Und dann lesen wir in 1. Samuel 25, Kapitel 25, Vers 40 bis 44 folgende Verse. Und jetzt bitte ich euch mal genau zuzuhören. Die Diener Davids kamen zu Abigail nach Karmel und sagten, David schickt uns, er möchte dich heiraten. Gut, also David hat seine Frau verloren, er möchte wieder heiraten. Ist irgendwie verständlich, oder? Ohne zu zögern stand sie auf, verbeugte sich tief und antwortete, ich stehe ihm ganz zu Diensten. Ich bin bereit, den Boten meines Herrn die Füße zu waschen. Dann packte sie schnell ihre Sachen zusammen, setzte sich auf einen Esel und ritt mit den Boten zu David. 5 Dienerinnen begleiteten sie, so wurde sie Davids Frau. David hatte nun 2 Frauen. Denn schon früher hatte er Ahinoam aus Jezreel geheiratet. Okay. Saul hatte ihm Michal weggenommen und sie Palti aus Galim, einem Sohn Laisch, zur Frau gegeben. Etwas später lesen wir dann folgendes, 2. Samuel 3, Vers 2 bis 5. Als David in Hebron wohnte, wurden ihm einige Söhne geboren. Der älteste hieß Amnon, seine Mutter war Ahinoam aus Jezreel. Danach kam Kilab, seine Mutter war Abigail aus Karmel. Die kennen wir ja inzwischen schon, die Witwe Nabals. Der dritte Sohn war Absalom, seine Mutter hieß, jetzt welche von beiden wird es wohl gewesen sein, seine Mutter hieß Maacha und war eine Tochter Talmais, des Königs von Geschur. Der vierte Sohn hieß Adonia und seine Mutter war Haggit. Okay. Der fünfte war Shephatja und seine Mutter hieß Abital. Jitream, der sechste, war der Sohn von Davids Frau Egla. 6 Söhne, 6 Frauen und mit 3 verheiratet. Ob er nun mit den anderen 3 auch noch verheiratet war, steht nicht da. Aber wenn bei der einen gesagt wird, es war seine Frau und bei den anderen nicht, gut, muss nicht notwendigerweise das heißen, aber irgendwie ja, nicht so unbedingt das, was wir erwarten würden. Später, als David König geworden ist, holt er sich dann die Michal auch wieder zurück, nimmt sie ihrem damaligen Ehemann dann quasi weg, der da auch kilometerweit hinter ihr herrennt, holt sich die auch noch, ist dann Frau Nummer 4 oder 7, je nachdem. Und dann kommt die Geschichte mit Bathseba. Ich denke, da brauche ich jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen. David, der eigentlich bei seinem Heer sein sollte, ist da auf seinem Palast und guckt eine Frau beim Baden zu und sieht, dass sie schön ist und holt sie, schläft mit ihr, sie wird schwanger, er lässt ihren Ehemann umbringen, heiratet sie dann später. Ehefrau Nummer 5 oder 8. Und dann heißt es hier, gleich nach der Trauerzeit ließ David sie zu sich in den Palast holen und heiratete sie. Bald darauf brachte sie seinen Sohn zur Welt. Der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Er schickt dann auch diesen Propheten Nathan zu ihm und sagt, David, was du getan hast, war nicht in Ordnung. Und alles unter der Überschrift David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Jetzt bitte ich euch mal so, gut, es waren andere Zeiten, muss man durchaus sehen, aber jetzt bitte ich euch einfach mal so, euch das anzuschauen. Ich würde euch erzählen, wir haben einen Prediger eingeladen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. 7 Frauen. Ich weiß nicht, wie viele von euch zu so einem Abend kommen würden. Vielleicht würden viele kommen, um zu sehen, was wir da für seltsame Dinge tun. Aber Gott sagt, hör mal, der Herr verabscheute, was David getan hatte. Gott findet es total schrecklich, was David gemacht hat. Es gibt eine andere Gelegenheit, wir haben vorher davon gehört, dass David ein sehr großes Vertrauen zu Gott hatte. An einer Stelle heißt es mal, dass David Gott irgendwie nicht mehr so wirklich vertraut hat, sondern hat sich gedacht, ich möchte mal lieber mein Volk zählen, damit ich weiß, wie wir stehen, wie die Kräfte so sind. Und Gott war da nicht einverstanden. Und es gibt eine große Seuche in Israel, die viele Menschen hinwegrafft deswegen. Auch da hat David was getan. Wir haben vorher gesagt, er hat immer wieder nach Gottes Willen gefragt. Ich weiß nicht, ob er das später aufgehört hat oder ob er eben nur in bestimmten Dingen nach Gottes Willen gefragt hat oder ob es vielleicht auch Dinge gab, wo er gesagt hat, du darfst schon in meinem Haus wohnen, aber das Schlafzimmer, so, da wäre ich gern selber Chef oder den Keller oder, keine Ahnung, den Hobbyraum oder was weiß ich. Da möchte ich selber Herr bleiben. Jedenfalls hat David schon das eine oder andere gemacht, wo wir jetzt schon sagen würden, das gibt keine Eins mit Sternchen. Und trotzdem steht oben drüber, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Dann gibt es diese Begebenheit, wo David noch auf der Flucht ist von König Saul und er ist bei den Philistern, das ist das Nachbarkönigreich gewesen, er musste ja irgendwo hin, und er lebt bei den Philistern und weil sie gewusst haben, dass er ein Feind Sauls war, haben die ihn aufgenommen und weil er auch von irgendwas leben musste und die Philister offensichtlich ein ziemlich kriegerisches Volk waren, da macht er ab und zu Raubzüge und er beraubt so benachbarte Stämme. Kann man sich jetzt auch fragen, war das jetzt so in Ordnung? Aber jedenfalls, er beraubt nicht das Volk Israel, sondern andere. Und wenn der König ihn dann immer fragt, und was hast du gemacht? Dann sagt er, ja, er ist nach Juda rein und hat die Israeliten beraubt. Und hat damit dann die Punkte gesammelt bei seinem Gastgeber, sage ich jetzt mal. Aber er hat gelogen, weil er nicht wirklich dort war. Und um zu verhindern, dass diese Lüge rauskommt, heißt es in dem Text, dass er grundsätzlich alle umgebracht hat, Männer, Frauen und Kinder, damit keiner ihm die Lüge nachweisen konnte. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gut, Alten Testament, haben wir schon gemerkt, ist manches auch ein bisschen anders, aber wir merken schon, der David, der hatte schon auch so manche Charakterzüge, so manche Eigenschaften, wo wir sagen würden, was bitteschön ist daran nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube, an der Begebenheit mit Bathseba, die wir vorher kurz angesprochen haben, da sehen wir, was der Unterschied war, warum Gott trotzdem von David sagen könnte, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Der David hat nämlich, nachdem der Prophet zu ihm kam, er fängt ihn, einfach um das nochmal klar zu machen, wie das passiert, er fängt ihn eigentlich mit einer Finte. Der Prophet Nathan erzählt ihm eine Geschichte, da war ein Mann, der hatte ganz viele Schafe und dann hat er Besuch bekommen und wollte keins von seinen Schafen schlachten, aber sein Nachbar, der hatte bloß ein einziges Lamm und dann hat er das Lamm quasi ihm geklaut und hat dieses Lamm geschlachtet und der David, der rastet aus und sagt, so ein Hund und er sagt, der Mann muss sterben. Und dann hat Nathan eigentlich nicht mehr viel zu tun und er sagt einfach, David, du bist dieser Mann. Und plötzlich setzt sich dieses Puzzle im Kopf von David zusammen und er versteht, um was es geht. Und anstatt den Nathan umzubringen, was er als König ja auch machen könnte, stellt der David fest, ich habe einen Fehler gemacht. Und er ist bereit, den Fehler zuzugeben und er ist bereit, sich vor Gott zu demütigen und er sucht die Vergebung. Und das haben wir vorher auch schon gehört und das fand ich schön, dass er das auch wahrgenommen hat. David war bereit, Buße zu tun. Er war bereit, zu seinem Fehler zu stehen, zu sagen, ich habe was falsch gemacht und ich gebe das zu und ich bitte um Vergebung. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn wir uns David anschauen. David hatte viele gute Eigenschaften. David war zunächst nichts Besonderes. Er war ein kleiner Bauernjunge. Er war einer, der im Volk Israel nicht viel gegolten hat. Aber Gott hat was in ihm gesehen. Gott hat ihn für bestimmte Aufgaben rausgesucht und hat gesagt, ich möchte, dass du für mich was tust. Und das begeistert mich so an diesen Geschichten im Alten Testament. Wir stellen immer wieder fest, dass Gott Menschen raussucht, erwählt, die wir uns vielleicht noch nicht mal so sehr rausgesucht hätten. Und dass Gott ihnen was zutraut. Nochmal, du wirst vermutlich nicht König werden. Vielleicht wirst du auch im Reich Gottes nicht die großen Taten vollbringen. Aber du wirst für Gott, für sein Reich Dinge tun, weil er an deiner Seite ist, weil er dir Aufträge gibt. Und denk nicht, was du kannst oder was du nicht kannst. Wir haben das hier schon so oft gesagt. Das Problem ist nicht unsere Fähigkeit, das Problem ist unsere Verfügbarkeit. Wenn du sagst, Gott, hier bin ich, denk an diesen kleinen Jungen, das ist für mich so das Paradebeispiel, der hatte ein kleines Vesper dabei, 5 Brote, 2 Fische. Und er war bereit, das bisschen, was er hatte, Jesus zur Verfügung zu stellen. Und Jesus macht daraus was Großes. Wie groß das ist, was Gott mit dir tun will, ist nicht das Entscheidende. Gott wird uns nicht nach dem beurteilen, was andere getan haben, sondern Gott wird uns nach dem beurteilen, was wir tun konnten. Gott wird uns nach unseren Möglichkeiten beurteilen. Und wenn Gott dir einen Auftrag gibt, etwas von dir möchte, dann stell dich ihm zur Verfügung und mach so wie der David. Und dann wirst du Fehler machen. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, wer arbeitet, macht Fehler. Amen. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Genau. Der Schluss ist dann, wer keine Fehler macht, wird befördert. Wieder ein anderes Problem. Aber das heißt ja nun, wenn wir für Gott arbeiten, gut, das ist jetzt kein Satz aus der Bibel gewesen, aber ich denke, es ist nachvollziehbar, es ist gesunder Menschenverstand. Ich bin zwar nahe dran, aber ich bin nicht ganz perfekt. Amen. Zu welchem Teil war das jetzt, Gabi? Gut. Also ich bin nicht perfekt und das heißt, ich werde Fehler machen. Und ich persönlich finde es schön, dass wir bei uns in der Gemeinde und in unserem Gemeindeverband so eine Kultur haben, mit Fehlern umzugehen. Guck mal, wenn du heute in die Politik schaust oder in die Wirtschaft und du siehst, da macht jemand einen Fehler, wie über den hergefallen wird. Anstatt zu sagen, du, der Gesetzesvorschlag, den du da machst, der ist nicht so ganz schlecht, ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag. Dann sagt die Opposition, furchtbar, wie kann man bloß, ja, ja, unmöglich, der sollte sofort zurücktreten, der kann ja gar nichts, das ist ja furchtbar, was der Mann oder die Frau da macht. Und ich bin froh, dass es bei uns in der Gemeinde und in unserem Verband und wo ich so hingucke, in unserem näheren Umfeld, dass wir das anders machen. Dass wir sagen, okay, der hat es gut gemeint oder kann man besser machen. Aber deswegen müssen wir dann gleich über uns herfallen. Wir müssen den anderen nicht gleich einen Kopf kürzer machen, sondern wir können sagen, okay, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. So, wir können weitermachen. Wir können um Vergebung bitten. Wir können sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann dürfen wir weitermachen. Der David, der ist von Gott nicht sofort abgesägt worden, als er einen Fehler gemacht hat. Und das war der Unterschied zum Saul. Saul hat auch Fehler gemacht. Aber im Gegensatz zu David war Saul nicht bereit, Buße zu tun. David war bereit, zu seinem Fehler zu stehen, umzukehren. Buße tun, manche Leute, die denken ja Buße, ganz wichtig mit dem langen U, Buße, es ist was, wo wir irgendwelche schrecklichen Dinge tun müssen, wo wir, keine Ahnung, Rosenkränze beten müssen, auf den Knien rumrutschen müssen, uns mit irgendwelchen Peitschen schlagen müssen oder sonst irgendwas. Aber Buße, biblisch gesprochen, ist eigentlich nur, wir ändern unsere Richtung. Wir drehen uns rum, wir machen eine Kurskorrektur, wir schwenken auf Gottes Kurs ein. Und wenn wir dazu bereit sind, dann kann Gott mit uns weitergehen. Wer von euch kennt 1. Johannes 1, Vers 9 auswendig? Sollten wir. Also wenn ich es euch sage, Kindern vermutlich schon auswendig, aber das ist ein ganz wichtiger Vers. Es gibt so ein paar Verse, die sollte man echt auswendig kennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, ja, ihr kennt ihn doch, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jedes Wort in diesem Vers ist wichtig. Meditier mal darüber nach in deiner stillen Zeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Verheißung, die wir von ihm haben. Die Bedingung ist, wenn wir unsere Sünden bekennen. Selig der Mensch, der seine Sünden zugibt. Sage ich es jetzt mal mit eigenen Worten, steht in dem Psalmen. David sagt, als ich es verschweigen wollte, da brannte es in meinen Gebeinen wie Feuer. Aber als ich es zugegeben habe, da hat Gott mir Heilung geschenkt. Und ich glaube, das ist das, was David letztendlich ausgezeichnet hat. Die anderen Sachen auch. Wir haben wirklich viele gute Dinge über David gesehen. Aber ich glaube, das ist der Punkt, der ihn persönlich von Saul unterschieden hat. Und weshalb Gott mit David weitermachen konnte, während er für Saul ein Ende gemacht hat. Und zum Abschluss möchte ich einfach nochmal ganz kurz ein Wort zu Saul verlieren. Zu dem Zeitpunkt, als David gesalbt wurde zum König und Saul eigentlich schon verworfen war, da hat Gott Saul nicht sofort umgebracht oder aus dem Amt gejagt oder sonst irgendwie. Selbst Saul hat von Gott Gelegenheiten bekommen. Saul war immer noch jahrelang im Amt, Saul war immer noch König und Gott hat ihm eigentlich die Tür offen gelassen. Aber irgendwann ist diese Tür zu. Wir haben nicht ewig Zeit, das mit Gott in Ordnung zu bringen. Saul hatte eine gewisse Zeit, um das mit Gott in Ordnung zu bringen. Und irgendwann war diese Tür zu und dann kommt diese letzte Schlacht und Saul fällt. Und ich kann nicht sagen, was in der Ewigkeit mit Saul ist, aber diese Geschichte von Saul sagt mir einfach eins. Während David seine Chancen genutzt hat und Buße getan hat, und gesagt hat, Gott, ich möchte zu dir kommen, ich möchte es in Ordnung bringen, lesen wir von Saul, dass er eigentlich in seinem Fehlverhalten drin geblieben ist und nicht bereit war, da rauszugehen. Und dann gibt Gott uns so eine, also im Englischen heißt es Grace Period, das ist so eine gewisse Zeit, die du eben noch hast, um irgendwas zu machen, und das hat eigentlich noch nicht mal so sehr mit Gnade selber zu tun, sondern das ist so eine Übergangszeit, wo du, was weiß ich, am Computer noch Zeit hast, was zu machen oder sowas. Und ich finde eigentlich den Begriff so schön, so auf Deutsch Gnadenzeit, hört sich schon irgendwie sehr fromm an. Aber es ist eigentlich genau das, was Gott uns gibt. Gott gibt uns eine Zeit der Gnade. Gott gibt uns eine gewisse Zeit, wo wir mit ihm ins Reine kommen können. Aber irgendwann ist diese Zeit zu Ende. Und wir wissen nicht, wann das ist. Bei manchen ist es schneller, bei manchen ist es kürzer. Aber wichtig ist, dass wir diese Zeit nutzen, für uns persönlich. Oder dass auch die Menschen, die wir so kennen in unserem Umfeld, dass die diese Zeit nutzen. Und deswegen einfach auch meine Ermutigung an euch, so nutzt selber diese Zeit und gebt die gute Botschaft weiter an diejenigen, von denen ihr den Eindruck habt, dass die es noch nicht wirklich verstanden haben, damit auch die Möglichkeit haben, mit Gott ins Reine zu kommen. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns diese Lebensgeschichte vom David hast aufschreiben lassen, dass wir aus seinem Leben was lernen dürfen. Ich danke dir für die vielen guten Dinge, die wir im David sehen dürfen. Dass er mutig war, dass er dir vertraut hat, dass er dein Angesicht gesucht hat, dass er gefragt hat, was er tun soll und dass er Antwort von dir bekommen hat. Danke dir, Herr, dass der David auch damals schon erlebt hat, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du mit ihm gegangen bist, dass du ihn bewahrt hast, dass du sein Leben geführt hast, dass letztendlich trotz all den Höhen und Tiefen, durch die David gegangen ist, eins klar war, nämlich, dass du letztendlich der Herr über sein Leben bist. Und das wollen wir einfach auch daraus lernen, Herr. Wir wollen an deiner Seite durch unser Leben gehen und wissen, Herr, dass wir in dir geborgen sind, dass du uns führst, und wir wollen uns deiner Führung auch unterstellen. Und ich danke dir, Herr, dass wir an David auch lernen dürfen, dass wir, obwohl wir nicht perfekt sind, doch bei dir angenommen sind. Und so wie der David dich nicht dadurch überzeugt hat, dass er Dinge wieder gut gemacht hat, dass er seine schlechten Taten durch die guten aufgewogen hat, so dürfen auch wir heute wissen, Herr, dass wir bei dir nicht angenommen sind, weil wir gut sind, weil wir unsere schlechten Taten durch gute ausgleichen, sondern dass wir deswegen bei dir angenommen sind, weil du für unsere Schuld und Sünde bezahlt hast, weil du diesen Scheck ausgestellt hast am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir dieses Opfer annehmen, Herr, dann dürfen wir frei sein von aller Schuld. Und dafür möchte ich dir einfach danken, Herr. Es ist so einfach. Hilf uns, dass wir das einfach für uns selber verstanden haben, dass wir es uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir nicht versuchen, dich zu beeindrucken mit guten Taten. Und dass wir auf der anderen Seite auch den Menschen um uns herum diese Botschaft einfach weitergeben und ihnen sagen, dass du keine perfekten Menschen möchtest, bevor du sie liebst, sondern dass du erst deine Liebe investierst und dann mit uns arbeitest. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir dich als unseren guten Vater haben dürfen und dass wir mit dir unser Leben gehen dürfen, so wie es in David getan hat. Und schenk uns Gnade, Herr, dass auch wir Menschen sind nach deinem Herzen, an denen du dich freuen kannst. Amen.